Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfe, begrüßt Sie ganz herzlich, Ihre Sabine Böhler. Menschen finden auf verschiedensten Wegen zu Gott und zum christlichen Glauben. Und jeder Gläubige erlebt eine eigene Geschichte seines Weges zum Glauben. So unterschiedlich die individuellen Wege zu Gott sein mögen, so gemeinsam ist den Gläubigen ein Wegbegleiter auf dem Weg zu Gottes Wort. Wegbegleiter stoßen das Tor zum Glauben auf und sensibilisieren die Menschen für Gottes Spiritualität. Ein solcher Wegbegleiter ist Monika Maiway. Sie ist Religionslehrerin. Unzählige Schüler in der Grund- und Hauptschule hat sie einige Jahre auf ihrem Lebensweg begleiten dürfen. Und dabei musste sie große Ängste und persönliches Leid überwinden. Denn den Schülern von der Liebe Gottes zu berichten und sie zum Glauben zu führen, das ist schon eine große Herausforderung. Und sie hat sie angenommen, diese Herausforderung und auch die Herausforderungen aus den Tiefen des Lebens. Sie bezeichnet es selbst als Tunnel, als dunklen Tunnel, herauszukommen. Wie ihr das gelang, das hören Sie gleich. Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio Monika Maiway. Ich grüße Sie herzlich. Hallo, Frau Maiway.
Hallo.
Einen Ihrer Schüler, er ist heute Priester im Orden der Palutiner, Pater Björn Schacknies, den hat sie mitgebracht und ich darf auch Pater Björn ganz herzlich begrüßen.
Ich grüße Sie alle ganz herzlich.
Viele gläubige Eltern und auch Großeltern sind in Not, gegen den Zeitgeist ihre Kinder zum Glauben zu erziehen. Eine Religionslehrerin zu haben oder ein Religionslehrer, der die Gabe besitzt, auf natürliche Art und Weise die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes und auch das Glaubenswissen weiterzugeben, das ist schon eine Rarität. Frau Maiway, was hat Sie bewogen, Religionslehrerin zu werden?
Mich hat vor allen Dingen mein eigener Glaube bewogen. Mein Talent ist es, Lehrerin zu sein, und dieses Talent wollte ich dann in besonderer Weise als Religionslehrerin auswerten, um die Schüler zum Glauben zu führen.
Im Juni 2009 haben Sie das Buch Rosenernte, erschienen im Bernardus Verlag, veröffentlicht. All Ihre Erinnerungen haben Sie in diesem Buch niedergeschrieben. Wie kam es denn dazu?
Gegen Ende meiner Dienstzeit war mir eigentlich klar, dass ich durch die Begegnung mit den Tausenden von Schülern so wertvolle Erfahrungen gemacht habe, die ich hier auch unmöglich mit wenigen Worten wiedergeben kann. Es war ja in manchen Klassen auch ein Prozess von Jahren, auch für mich selbst zur Reflexion, aber auch als Hilfe für Eltern, andere Lehrer und Katecheten im Gemeindedienst, dass da etwas ja manifestiert ist, woraus andere vielleicht auch Impulse schöpfen können für ihre eigene Arbeit. Und das war eigentlich der eine Grund, dass ich das Buch geschrieben habe. Aber der zweite war, meinen eigenen persönlichen Glaubensweg in dieser Lebenskrise eben darzustellen. Und das war ja ein Weg, der in große Freude führte. Und das war ein Weg, wo ich Gott eben in ganz besonderer Weise kennengelernt habe. Und auch das möchte ich weitergeben. Wenn du in einer solchen Krise drinsteckst, auch wenn du denkst, es ist alles auswegslos, da kann es wunderbar für dich enden. Und so wie ich das erfahren habe, und ich möchte den Menschen auch einmal mit der Darstellung meines eigenen Weges Mut machen, wenn sie selber in einer Krise sind. Und parallel war eben mein Weg als Religionslehrerin.
Pater Björn, Sie sind ein ehemaliger Schüler von Frau Maiway. Vor 2 Jahren wurden Sie zum Priester geweiht. War denn der Religionsunterricht, den Sie erlebt haben bei Frau Maiway, die Tiefe des Glaubens, die sie versucht hat, Ihnen nahezubringen, den Schülern, war das schon auch eine Wegbereitung für Sie, Priester zu werden?
Auf jeden Fall. Der Unterricht bei Frau Maiway hat sich sehr unterschieden von denen anderer Lehrerinnen und Lehrer. Man hat einfach gemerkt, dass sie nicht in ihrem eigenen Namen ihren Unterricht hält, sondern dass sie wirklich Schülerinnen und Schüler begeistern möchte, für den Glauben, ihre eigene Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung immer wieder mit in den Unterricht auch eingebracht hat, dass sie weit über ihre Dienstzeit hinaus Schüler versucht hat, zur Gemeinschaft zusammenzuschließen, Nachmittagsgesprächskreise angeboten hat, Schüler zum Eisessen eingeladen hat, um einfach eine Grundlage zu schaffen, ins Gespräch zu kommen und auch mit dem Glauben Erfahrungen zu machen. Glauben kann ich ja niemand beibringen, sondern jemand muss Erfahrungen mit diesem Gott machen. Und da muss ich, das ist die einzige Möglichkeit, die ich als Religionslehrerin oder Religionslehrer habe, helfen, diese Erfahrungsräume zu eröffnen. Und diese Erfahrung, dass das gelingen kann, das war natürlich sehr ausschlaggebend, auch für mein eigenes Leben. Die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, die Wissenshintergründe, die ich durch den Religionsunterricht erhalten habe, die haben mich natürlich schon auf dem Weg, Priester zu werden, auch sehr bestärkt und haben mir Mut gemacht, eben auch selbst Zeuge zu sein für diesen lebendigen Gott, der in allen Dingen erfahrbar ist.
Frau Maiwei, Ihr Lebenszeugnis, so könnte man es nennen, über Ihren Glaubensweg trägt den Titel Rosenernte. Was bedeutet für Sie der Titel und gerade auch Rosenernte?
Rosen, das würde ich in Kurzform nennen, Zeichen der Liebe Gottes in meinem Leben, die ich mehr und mehr lernte, gerade im dunklen Tunnel wahrzunehmen. Rosen bedeutet für mich aber auch das, was ich Gott versuche, an Zeichen meiner Liebe eben zu schenken. Also das ist praktisch wechselseitig.
Das Buch haben Sie unter dem Synonym Monika Maiwei geschrieben. Maiwei, das ist Englisch und heißt mein Weg. Auch natürlich interessiert mich, was möchten Sie mit diesem Namen ausdrücken?
Ich denke, kein Name kann besser passen als der Name Wege, My Way, also mein Weg, weil ich genau das versucht habe, in meinem Buch darzustellen, mein persönlicher Glaubensweg und der Weg als Religionslehrerin und der Weg, den ich im Blick habe, wenn ich mich, der Weg der Hörer, die ich im Blick habe und die ich praktisch mit meinem eigenen Weg doch in Verbindung bringen möchte.
Und Sie sprechen die Menschen in Ihrem Buch auch mit Du an. Warum?
Mein Buch ist eigentlich ein bisschen wie ein Brief an einen Freund geschrieben. Alles, was ich in das Buch hineinlege, beschreibe ich im Grunde genommen so. Auch mit dem Vertrauen, das man einem Freund entgegenbringt. Und irgendwie geht es mir so, als mit meinem Buch, als ob ich mein Herz irgendwie für diese Menschen öffne. Und wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass irgendwelche Menschen mein Buch haben, dann ist das so, als ob die praktisch wie in einer Familie zu mir gehören. Und aus diesem Geist heraus habe ich auch das Du formuliert und habe mir das erlaubt, obwohl ich selber Schwierigkeiten habe, mit Menschen ins Du zu geraten. Mhm. Und ich darf bei der Gelegenheit sagen, dass es mir gar nicht leicht gefallen ist und heute noch nicht leicht fällt, das Buch so ohne weiteres an den und den, den ich kenne, weiterzugeben. Da konnte ich mein Herz dem fremden Leser eigentlich fast noch besser öffnen. Und das war immer im Hintergrund bei der Abfassung des Buches oder bei meinem Schreiben.
Ich möchte Sie jetzt noch zum Cover des Buches, also zum Umschlag des Buches befragen, weil der ist auch sehr außergewöhnlich. Ja. Er zeigt eine Frau. Ich habe das Gefühl, sie sitzt auf einer Mauer, hat die Hände unter die Beine so verschränkt und Rosen sind zu sehen. Rosen auf ihrem Kopf, Rosen, eine Rosenblüte unter ihrem Kinn, also auch ein außergewöhnliches Cover. Was möchten Sie denn damit ausdrücken?
My Way heißt mein Weg und auf dem Umschlag des Buches sieht man mich als 29-jährige junge Frau, die noch den ganzen Weg, den ich in dem Buch beschrieben hatte, teilweise vor sich hatte. Und rückschauend betrachtet in meinem Alter wird mir erst klar, wie viele Rosen Gott auf mich hat herabregnen lassen. Und das drückt der Titel des Buches aus. Und die Rosen, die man sieht, sind übrigens Kunstrosen aus dem Glasfenster einer Kirche. Und daher kommt mir die Inspiration, denn die Rosen in dem Glasfenster, das auch in meinem Buch angegeben ist, lässt die Mutter Gottes praktisch, lässt Gott auf die Menschen herabregnen, auf die Mutter Gottes und auf alle Menschen. Und in meinem Buch möchte ich vor allen Dingen auch meine Leser darauf aufmerksam machen, auch in deinem Leben gibt es solche Rosen, die regnen auf dich genauso herab wie auf mich. Und es ist für uns eine Aufgabe, dass wir diese Rosen wahrnehmen. Und ich kann sie genauso immer wieder übersehen wie meine Hörer, meine Leser. Und
was bedeutet es denn für Sie, Frau Maiwey, jeden Tag Rosen zu empfangen?
Es sind die Zeichen der Nähe Gottes, die ich empfange. Wie ich das jetzt zu Anfang der Sendung gesagt habe, zum Beispiel ein ganz großes Zeichen eben, dass dieser ehemalige Schüler, den ich im fünften Schuljahr begleitet habe, als Religionslehrerin begleitet habe, jetzt meinen Weg begleitet. Ein großes Zeichen der Liebe Gottes oder eine große Rose für mich ist auch, dass ich jetzt hier in dieser Sendung sitzen darf und mit Ihnen versuchen darf, eben den Hörer anzusprechen,
das sind
mit dem,
ja jetzt,
was mich bewegt.
Das sind jetzt große Dinge, die Sie angesprochen haben. Pater Björn, der jetzt hier dabei ist, der Priester geworden ist, hier in der Sendung zu sein, das sind große Dinge. Gibt es aber auch kleine Rosen? Pater Björn, was sind denn für Sie auch Rosen des Lebens?
Also die Rosen des Lebens sind für mich vor allen Dingen die, wo ich den Eindruck, dass wirklich Begegnung geschehen ist zwischen Menschen. Wenn ich abends so auf den Tag zurückschaue und feststelle, da sind mir plötzlich Begegnungen zugefallen, die gar nicht im Kalender gestanden haben, die ganz zufällig waren und wo ich selbst also den Eindruck hatte, diese Begegnungen haben sein sollen. Und da ist mir ein bisschen was von der Liebe Gottes aufgegangen. Oder ich bin vielleicht in eine Situation geraten, wo ich ganz nötig war und vielleicht gar nicht geplant hatte, da vorbeizukommen oder diesen Hausbesuch zu machen oder wo ich nochmal schnell auf dem Sprung zu einem Termin ans Telefon gegangen bin und gemerkt habe, das war jetzt wichtig, dass du den Hörer noch abgehoben hast, bevor du ins Auto gestiegen bist oder die Tür hast ins Schloss fallen lassen. Das sind so ganz kleine Erfahrungen des Alltags, die sich immer erst im Nachhinein als Rosen für mich herausstellen.
Das sind jetzt aber auch die großen Dinge. Ich möchte jetzt ganz einfach mal die in Anführungsstrichen simplen Alltagsrosen, die jeden Tag kommen. Sie haben mich ja durch Ihre Frage darauf gebracht. Ich muss sagen, das bin ich dem lieben Gott einfach schuldig. Wenn ich jetzt heute allein auf den Tag zurückblicke, und das habe ich in den Glaubensgesprächskreisen oft mit Schülern zusammen gemacht, dann ziehen sich diese Rosen eigentlich von heute Morgen bis jetzt, abgesehen von den großen Dingen, durch. Allein, dass ich heute Morgen munter im Vollbesitz meiner Kräfte aufwachen durfte, dass ich in der Heiligen Messe heute Morgen um 6 Uhr war und dann durch das bayerische Dorf in aller Herrgottsfrühe gehen durfte und die Heilige Messe selbst mit ihren Texten und dann gestern war noch so schlechtes Wetter auf der Hinfahrt, aber die Rose war auch, dass ich so heil angekommen bin in meiner Pension hier im schönen Bayernland und heute vor allen Dingen, als ich auf dem Weg hierher aus dem Zugfenster geguckt habe, da war die ganze Landschaft eine einzige Rose und ich weiß, dass vor mir Menschen saßen, die da dauernd Probleme diskutierten und ich dachte noch, sehen die denn nicht, wie wunderschön hier diese Landschaft ist. Also vielleicht war natürlich das Leid dann so wie bei mir damals im dunklen Tunnel. Dann kann es natürlich auch Situationen geben, wo man sowas nicht sieht. Aber wenn es irgend möglich ist, würde ich versuchen, doch mal die ganzen Probleme mal einfach liegen zu lassen und sich die schönen Landschaften anzusehen. Die meisten Menschen haben ja nun doch ein Auge dafür und die soll man dann nicht schließen davor.
Das ist gut, dass Sie das so sagen, denn auch viele Menschen können auch Menschen ihr Gegenüber, Partnerschaften, Freundschaften Beziehungen die Menschen doch auch nicht so nehmen, wie sie sind und sie als eine Rose sehen, der ihr Leben bereichert. Zwar vielleicht eine Rose, die unter einem Stein versteckt ist, aber doch dennoch vielleicht als Rose.
Eine Rose ist für mich auch, wenn Menschen freundlich zu mir sind. Und ich habe heute keinen Menschen erlebt, der nicht freundlich zu mir war. Habe viele Tage in meinem Leben gehabt, wo mir Menschen immer wieder mit freundlichem Gesicht begegnet sind. Und im Grunde genommen scheint es mir, als ob ich auch keinen habe im Moment, schon lange nicht, der so wirklich gegen mich ist, also wie das manchmal in den Psalmen steht. Manchmal lese ich so die Psalmen und denke, also was sind diese Menschen da verfolgt worden? Mhm. Und ich eigentlich überhaupt nicht. Und jede Freundlichkeit von anderen Menschen ist auf jeden Fall eine Rose. Und dafür sollte man dankbar sein. Das Größte, wie sagt eine berühmte Dichterin, das stärkste Mittel gegen die Traurigkeit ist der Dank. Mhm. Und das Danken kann auch dahin führen, die Rosen wahrzunehmen, die einem geschenkt sind.
Und man könnte jetzt also sagen, um bei dem Bild auch des Tunnels zu bleiben, mhm, so wie Sie Ihre Lebenssituation ja beschrieben haben, dass Sie durch das Erblicken der Rosen auch tiefe Geborgenheit dann gespürt haben.
Ja, das ist richtig. Also dadurch, dass ich Gottes greifbare Nähe, kann man sagen, im Leben erfahren habe, habe ich die Geborgenheit mehr und mehr entdeckt. Und zwar in der Weise, dass ich sagen würde, obwohl ich ein Mensch bin, der allein, in Anführungsstrichen allein lebt, dass ich Jahrzehnte nicht mehr einsam gewesen bin. Und ich denke, dass ein Mensch, der, es gibt ja sehr, sehr viele Einzelbeispiele in meinem Buch, also sind mindestens 30, 40, 50, so als Tipp auch für den Leser, Hörer, dass man dann eben sich gar nicht mehr einsam fühlen kann. Dahin führt natürlich auch, dass man sich mit der Person Jesu, in dem Gott uns ja greifbar geworden ist, indem man ihn sich vorstellen kann, auch mehr und mehr auseinandersetzt oder ja, ihm versucht zu begegnen im Gebet oder auch in Gottesdienst besuchen, dass er auch, dass Gott eben immer mehr eine wirklich persönliche Gestalt auch für einen wird, ja.
Und wichtig war für Sie auch eine Begleitung, eine geistliche Begleitung, ja, nämlich eine Ordensfrau.
Ja. Ja, ich habe also in jungen Jahren auch in einer Notsituation eine Schwester kennengelernt, die also mit unendlicher Geduld die Jahre, also meine jungen Jahre begleitet hat und die für mich also ein derartiges Vorbild war, die weniger mit Worten als mit Taten gesprochen hat, kann man sagen, dass das wohl auch eine der allergrößten Rosen war, die mir der liebe Gott geschenkt hat. Aber das kann ich leider, diese Frau kann ich leider in der Kürze jetzt nicht darstellen, es sei denn hier mit den wenigen Sätzen, aber es wäre sicher auch interessant, diese Seiten über sie einmal zu lesen und könnte auch sicher Lebenshilfe in Krisen geben.
Mhm. Was wir daraus hören, ist, dass es auch wichtig sein kann, in bestimmten Phasen des Lebens, gerade wenn ich mich in einem dunklen Tunnel befinde, der für jeden andere Facetten hat, die Dunkelheit, weil ich habe eben schon rausgehört, es waren nicht nur Ängste, es war nicht nur unbedingt Depression, sondern vielleicht auch eine gewisse Resignation, Fragen an das Leben. Sie sagten selber, Sie haben sich sehr auch mit Warum-Fragen beschäftigt, dass es wichtig sein kann, einen Wegbegleiter, einen geistigen Begleiter einfach zu haben.
Ich muss jetzt dazu sagen, dass der dunkle Tunnel, in Lebensumständen, bestand, die ich überwunden habe. Es waren ungute Lebensumstände, so möchte ich das beschreiben. Und da hatte ich die Wegbegleitung einmal, zum Beispiel durch diese Ordensschwester. Und Die Wegbegleitung war aber auch der tägliche Besuch in die Heilige Messe. Die Wegbegleitung war, dass ich immer mehr ins Beten kam und lernte, mich eben an Gott festzuhalten. Und da war der tägliche Besuch der Heiligen Messe eben auch ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Insel, auf die ich mich flüchten konnte in diesen Stürmen, würde ich mal sagen. Ja.
Wir beten ja auch im Vater Unser täglich in der Heiligen Messe und auch wenn wir Rosenkranz beten, Herr, dein Wille geschehe. Und das anzunehmen, die Tragweite dieser Aussage, wie im Himmel, so auf Erden, das ist für manch einen sicherlich ein, ja, wie soll ich sagen, ein Kreuz möchte ich sagen, aber auf der anderen Seite einfach schwierig anzunehmen. Herr, dein Wille geschehe. Ich nehme es, ich gebe es dir, ich gebe es aus der Hand.
Und genau das meinte ich. Das muss man in manchen Lebensphasen jeden Tag aufs Neue mal. Bei mir war das damals ein Kummer, den ich näher nicht beschreiben möchte. Aber Kummer, ich glaube, das Wort könnte man nehmen. Da kann man ja alles Mögliche dahinter setzen. Das kann ja, es gibt wohl keinen Menschen, der nicht schon schlimmen Kummer gehabt hat. Daraus können sich eben diese Warum-Fragen ergeben, die fast Aggression hervorrufen können. Mm-mm. Und ich habe eben auf meinem Weg erfahren, dass alles richtig war, wie Gott mich geführt hat. Mm-hmm. Und erst nach Jahren habe ich eben erkannt, wie gut er mich geführt hat. Und ich hatte eine ganz andere Lösung Gott vorgeschlagen, immer wieder. Also warum macht er das denn nicht so, wie ich es ihm vorgeschlagen
habe? Die Sinnhaftigkeit.
Genau, aber er hat es, ich muss einfach das Zeugnis ablegen, dass Gott es so weise und so gut gemacht hat, wie tausend Weise es nicht hätten machen können. Und ich denke, so wird das mit unseren Warum-Fragen auch am Ende des Lebens sein. Im Neuen Testament steht der Satz, den Jesus sagt, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Und das möchte ich auch dem Hörer sagen. Irgendwann werden deine Warum-Fragen gelöst werden. Und wenn es eben am schlimmsten ist, könnte vielleicht am meisten auch bringen, einfach auf Jesus am Kreuz zu sehen, der ja selber gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und viele Menschen leiden ja aber auch unter dem Unglauben ihrer Mitmenschen. Sie haben durch den Glauben aus ihrem Tunnel herausgefunden.
Ja, kann man sagen.
Aber jeder von uns kennt Menschen, die stecken in dem Tunnel, aber sie wollen nicht, wie sie sagen, auf das Kreuz blicken. Sie wenden sich ab. Sie sagen auch, nein, ich kann nicht sagen, Herr, dein Wille geschehe. Es ist nichts Gutes, was Gott in meinem Leben wirkt. Was sagen Sie diesen Menschen?
Erstmal würde ich diesen Menschen sagen, Gott nimmt dich so, wie du bist. Und wenn du im Moment so redest, dann liebt er dich nicht weniger. Er hält dich im Arm.
Gott hält dich im Arm. Wer wünscht sich das nicht? Ja. Werdet wie die Kinder. Ja. Legt euch in seine Arme. Auch mit dem mutet euch auch Gott zu.
Ja. Ich würde sagen, mit deinen Aggressionen hält dich Gott im Arm. Das habe ich doch in meinem Buch so dargestellt. Ich hatte ja Aggression, wie es stärker nicht geht, phasenweise. Ich hab das Beten auch mal so beschrieben. Mhm. Beten kann auch toben sein. Mhm. Und das darf man auch. Und das möchte ich ja sagen. Auch wenn du denkst, du kannst im Moment nicht beten, warum lässt er dazu? Warum macht er das? Er hält dich genauso im Arm und man kann durch eine, in meinem Leben muss ich eben das Zeugnis ablegen oder möchte ich das Zeugnis ablegen, dass ich gerade durch dieses Leid eben viel, viel stärker, nachdem es überwunden war oder durch diesen Weg eben my way, mein Weg, dass ich eben dadurch zu viel tieferem Glauben gefunden habe. Mit Texten, wie ich sie eben vorstelle oder wie ich sie geschrieben habe, kann man eben hinein in eine solche Situation einen Punkt vielleicht geben. Und mehr kann es auch nicht sein. Und es soll keine Predigt sein, denn die ist dann nicht angebracht. Die hätte mir auch nichts gebracht. Und diese wunderbare alte Ordensschwester, die meinen Weg so lange begleitet hat, hat auch nie gepredigt. Aber ich erinnere mich an einen Satz, den sie gesagt hat, weil ich ja immer wieder gesagt habe zu ihr, warum macht Gott das nicht so, wie ich es ihm vorgeschlagen habe? Sie hat gesagt, er wird es so machen, dass sie zufrieden sind. Und dann habe ich immer gesagt, ich kann nur zufrieden sein, wenn Gott es genauso macht, wie ich das jetzt gesagt habe. Eine andere Lösung gibt es nicht. Mhm. Und da hat sie, nachdem das Leid doch dann auf dem Höhepunkt angelangt war, hat sie gesagt, wenn sie auf ihren Forderungen Gott gegenüber bestehen, brechen sie zusammen. Das heißt, wenn der Mensch, der leidet, es nicht irgendwann annimmt, dann wird er in Depression enden. Also der Kampf zwischen Vertrauen und nicht verstehen können, der muss eben ausgefochten werden, nicht? Und das Vertrauen auf Gott, wenn man anfängt, eben diese Rosen wahrzunehmen, dann wird man, wie ich das ja auch in den Texten, die ich beschrieben habe, dann wird man im Vertrauen auch wachsen.
Und ist das nicht auch ein Kampf zwischen Hochmut und Demut?
Also ich muss sagen, wenn es einem so richtig elend geht, dann ist der Hochmut, der ist dann weg, nicht? Also wenn ein Mensch zum Beispiel denkt, das Wasser geht mir jetzt bis zum Hals, dann kann ich nicht mehr hochmütig sein, ja? Mhm. Also ich denke.
Aber ist es nicht hochmütig, wenn ich das Gefühl habe, Herr, wenn du das und das aus meinem Leben nimmst, dann wäre alles in Ordnung? Wenn mein Sohn jetzt eine gläubige Frau heiraten würde oder wenn meine Tochter doch bloß nicht diesen Mann geheiratet hätte oder wenn du mir doch meinen Mann nicht genommen hättest oder diese Krankheit nicht oder die Kinderlosigkeit oder was auch immer. Jeder hat andere Sorgen und Nöte oder finanzielle Not, was auch immer, was einen in diese Warum-Fragen, Drogensucht, Brutalität in der Familie, warum?
Also ich denke wohl, jeder Mensch ist mal in der Situation, dass er sagt, es könnte alles so schön sein, wenn nicht. So verstehe ich das, was Sie mich jetzt fragen. Und ich würde das jetzt nicht als Hochmut bezeichnen, wenn ich das auch verstehen kann. Aber ich habe zu sehr diese Fragen selbst so gestellt, als dass ich das jetzt so bezeichnen würde. Ich kann nur sagen, dass ich Gott in dieser Situation so erfahren habe, dass er die ganze Zeit mich im Arm gehabt hat, praktisch. So wie auf dem Bild von Michelangelo kann man sagen, Gott erschafft den Adam. Da hat Gott die Eva im Arm. Und so würde ich mir das vorstellen. Das heißt, genau kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ja. Das sind immer nur tastende Versuche, etwas zu sagen.
Das stimmt, das stimmt. Nur viele quälen sich damit und sagen, ja, ich bin nicht demütig genug. Ich muss nur demütig genug sein, dann kann ich die Dinge annehmen.
Ja, also ich würde den Menschen raten, dann sich nicht noch damit abzuquälen, sich selber zu beurteilen, sondern dann zu Gott einfach zu sagen, lieber Gott, du weißt, wie ich bin und ich möchte gut sein und ich lege jetzt alles in deine Hand, auch meine ganze Zerrissenheit und Gott wartet ja nur darauf, dass wir das so machen, ja, denke ich. Was er für uns getan hat, das sehen wir ja am besten in Jesus, der selber die Warum-Fragen gestellt hat. Übrigens habe ich auch mit Schülern immer wieder in Kirchen Kreuzwege betrachtet. Dann durfte sich jeder ein Kreuzwegbild aussuchen und durfte das selbst beschreiben. Und ich muss bei der Gelegenheit sagen, vielleicht machen wir diese Meditationen, um zur Liebe Gottes, um die Liebe Gottes zu erkennen, viel zu wenig. Denn ich habe noch nie erlebt, dass der Kreuzweg Schüler unberührt gelassen hat, egal wie weit in Anführungsstrichen, wie weit sie waren. Der eine hat zum Beispiel bei dem Bild Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz an seinen eigenen Liebeskummer gedacht. Ob dieser Schüler schon gebetet hat, ich weiß es nicht. Aber die Schüler hat das immer außerordentlich angesprochen. Und das waren Halbwüchsige, die zum Teil fast gar nicht in die Kirche gingen. Mhm. Und ich würde den Hörern, die eben in einer solchen Zerrissenheit sind, wie sie sie eben beschrieben haben, auch raten, ganz einfach sich mal den Kreuzweg anzugucken. Dann könnte das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, um im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Mhm. Aber ich würde nie jemand Vorwürfe machen, der im Moment eben kein Vertrauen haben kann. Einfach so stehen lassen, warten, das kann auch ein ganz wesentlicher Punkt sein, dass man in einer schwierigen Glaubenssituation oder wenn man denkt, man kann nicht glauben oder man kommt mit den Warum-Fragen nicht zurecht, dass man dann einfach mal wartet. Also ich erinnere mich daran, dass ich in einer solchen Situation war und dann habe ich mich hingelegt und wollte dann etwas schlafen und dann habe ich gedacht, ja, irgendwann darf man ja sterben und dann kriege ich die Antworten. Und dann bin ich ganz friedlich eingeschlafen. Mhm. Und als ich dann aufgewacht war, da sah schon wieder alles ganz anders aus. Ja, also.
Das sagt man ja manchmal auch zu Kindern oder zum Partner. Schlaf mal drüber.
Genau.
Oder zu sich selber. Schlaf einfach erst mal drüber.
Genau.
Mich hat noch angesprochen auch, Sie haben gesagt, dass Gottes Loblieder oder auch Gebete Ihnen besonders nahe gegangen sind, die Texte, als Sie ihre Tiefe erkannt haben. Und ein Wunderlied ist für Sie das Gotteslob-Lied geworden, wer nur den lieben Gott lässt walten.
Das kann man wohl sagen. Also dieses Lied war praktisch auch ein Freund auf meinem Weg, eine ganz große Rose der Liebe Gottes. Und ich kann gerne mal erzählen, wie ich zu dem Lied komme. Das Lied habe ich also nicht durch das Gesangbuch kennengelernt, sondern durch ein Buch von Johanna Spyri, wo ein kleiner Junge in einer Buch heißt Daheim und wieder draußen, wird leider nicht mehr verlegt. Und in dem Buch wird ein kleiner Junge beschrieben, der in eine auswegslose Lage gerät. Er verliert seine Heimat. Es besteht nicht die geringste Hoffnung, dass er die Heimat jemals wiedergewinnen wird. Und er schenkt ihm seine kleine Freundin ein Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und an diesem Lied hält er sich in verzweifelten Situationen immer wieder fest. Und diese Kindergeschichte hatte ich zu Beginn des dunklen Tunnels in mehreren Schuljahren durchgenommen. Und ich weiß noch, am Allerheiligentag war in einer Kirche das Allerheiligste ausgesetzt. Und es war wirklich derartig verzweifelt, als ich an diese neue Situation dachte, also diesen neuen Kummer oder wie immer man das beschreiben mag. Und da habe ich dann ein Gesangbuch gegriffen und habe zu Gott gesagt, lieber Gott, was willst du mir denn sagen? Und dachte, vielleicht finde ich jetzt irgendeinen Text oder irgendwas, was mir was sagen könnte, weil ich ja schon von den engelhaften Texten sprach. Und dann habe ich das Gesangbuch aufgeschlagen und was schlage ich auf? Wer nur den lieben Gott lässt walten. Also das war schon fast wie ein Wunder, dass ich ausgerechnet diesen Text, den ich in mehreren Parallelklassen im fünften Schuljahr mit Begeisterung durchnahm, dass ich ausgerechnet dieses Lied aufgeschlagen habe. Und das Lied ist mir dann in mehreren Jahren immer wieder in besonderer Weise begegnet. Ich habe zum Beispiel eine Fußwallfahrt von mehreren Stunden nach Bornhofen gemacht. Und nach der Schule, weil ich irgendwas unternehmen musste und ich war damals so jung, dass ich das kräftemäßig ohne weiteres noch nach der Schule konnte, in deinem Alter etwa, und kam in der Kirche ganz verzweifelt an. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich kann nichts anderes wie dieses Lied jetzt aufschlagen. Und ich habe es aufgeschlagen, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und auch dieses Lied möchte ich an die Leser, Hörer weitergeben. Es ist ein wunderbares Lied. In dem Inhalt steckt eigentlich das ganze Gottvertrauen, dass Gott verdient drin ist. Wunderbar ausgedrückt, würde ich sagen.
Jetzt werden sich viele fragen, das möchte ich gerne weitergeben an meine Kinder. Wie haben Sie es an Ihre Schüler weitergegeben, auch Pater Björn? Wie versuchen Sie das jetzt an Ihre Schüler in Ihrer Gemeinde weiterzugeben?
Also darauf möchte ich jetzt wirklich gleich antworten. Manche Religionsstunden bestanden darin, dass ich den Kindern einfach mit eigenen Worten die Geschichte von Renz und Margretli erzählt habe. Und darin kam jetzt das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten« vor. Und ich, obwohl man nun wirklich mit Disziplinproblemen bei einer großen Klasse in Religion unter Umständen rechnen kann, ich habe es nie anders erlebt, als dass die Kinder wie gebannt zuhörten. Auch wenn ich über eine halbe Stunde lang das Buch erzählt habe. Und der Höhepunkt meines Erfolges war der, dass die Kinder am Ende der Stunde mich gebeten haben, ihnen dieses Lied doch aufzuschreiben, obwohl die Kinder sonst gar nicht gerne abschreiben und das als Arbeit empfinden, und haben das also sich sozusagen als Geheimtipp aufgeschrieben. Und so würde ich es eventuell als Mutter auch machen, das Lied mit der Geschichte erzähle. Oder, aber wie gesagt, das Buch wird ja leider nicht mehr verlegt, nicht? Aber irgendwie eine Mutter weiß schon, wie sie das rüberbringen kann, denn jedes Kind ist anders und es müsste natürlich irgendwie dann dem persönlichen Kind gemäß eben rüber eben vermittelt werden. Nicht?
Also der eigenen Kreativität sind da ja auch sicherlich auch keine Grenzen gesetzt. Und wenn die Liebe Gottes durch einen spricht, dann wird man ja auch oft beflügelt und erzählt auf einmal Dinge, lässt das Kind einfach teilhaben. Pater Björn.
Mit Worten allein ist es natürlich sehr schwierig, Schülern oder überhaupt den Menschen, die einem so begegnen, zu vermitteln. Ich denke, man muss das mit seinem eigenen Leben einlösen und bezeugen. Ja, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und ich höre immer wieder in Traugesprächen oder auch bei Taufgesprächen, dass sich Gläubige gerade auf ihre Großmutter berufen und sagen, die hat uns ohne große Worte den Glauben vorgelebt, ihr Gottvertrauen, wie sie beim Anschneiden des Brotes zuerst das Kreuz eingezeichnet hat. Das hat eine Tiefenwirkung, einen Zeugnischarakter, den man nicht unterschätzen sollte. Und so versuche ich es einfach auch, meinen Schülerinnen und Schülern es vorzuleben, was Gottvertrauen heißen kann. Meine eigene Lebensgeschichte ist das beste Beispiel. Ich bin ja nur Schüler von Frau Maiwey gewesen, weil ich selbst auf einer Hauptschule war zuerst als Schüler. Und dann hat sich das später entwickelt. Ja, ich war in der Grundschule, hatte Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. Das hat sich nach der Grundschule interessanterweise wieder gelegt. Aber so war ich zumindest zuerst auf der Hauptschule und habe nie daran gedacht in diesen Jahren, obwohl ich also in mir den Wunsch verspürte, Priester werden zu wollen, dass das einmal gelingen könnte, weil ich mich natürlich schon fragte, ja, wie soll das gehen ohne Abitur? Und im Nachhinein, wenn ich zurück auf mein Leben schaue, dann haben sich diese großen Berge, die ich also vor mir gesehen habe also irgendwie verflüchtigt. Also zurückschauend jetzt auf meinen Lebensweg könnte ich nicht sagen, dass ich größere Hürden hätte übersteigen müssen. Also das Vertrauen, dass wenn es Gottes Wille ist, dass es dann auch wird, hat mir irgendwie geholfen. Also es fällt mir schwer zu sagen, wie, aber es hat funktioniert.
Aber jetzt möchte ich nochmal an Sie auch die Frage, Frau Maiwey, weitergeben. Sie sind Religionslehrerin gewesen, jahrzehntelang. Sie haben viele Schüler begleitet.
Heute noch. Ich habe heute noch ehrenamtlich eine kleine Schülergruppe an einer Grundschule, die ich im Rahmen des Erstkommunionsunterrichts das ganze Jahr unterrichte, ja, und was mir sehr viel Freude macht. Das mache ich schon seit Jahren, also
Und Sie sind nicht müde geworden, auch
Nein.
keine Resignation.
Nein.
Die gehen ja dann doch andere Wege, haben doch Freundschaften vor der Ehe oder was man auch immer denken könnte zum Resignieren.
Nein, also ich muss sagen, zum Resignieren habe ich noch nie einen Grund gehabt. Also was meinen Religionsunterricht anbelangt, bin ich ein ganz großer Optimist immer gewesen und bin es noch und habe also weiterhin auch sehr, sehr viel Freude mit dieser kleinen Schülergruppe, die ich an der Grundschule eben unterrichte, eine Art Glaubensgesprächskreis, kann man sagen, wo ich auch immer wieder neue Erfahrungen mache. Und ich habe einfach den Eindruck, wertvolle Punkte durfte ich immer wieder setzen. Und die gehen auch nicht verloren, wenn die Schüler vielleicht phasenweise scheinbar alles aus den Augen oder aus dem Gedächtnis verloren haben. Und ich muss dazu sagen, dass ich einmal ein Gespräch mit einem alten Priester hatte, der an vielen Sterbebetten gesessen hat und der mich ermutigt hat und gesagt hat, sie glauben gar nicht, wie wertvoll zum Beispiel Gebete sind, die sie ihren Schülern beibringen. Gerade bei Sterbenden erfahre ich immer wieder, dass die sich an solchen Gebeten festhalten. Und aber auch wenn er das nicht gesagt hätte, ich habe diese Zuversicht in mir immer gehabt, die ist mir geschenkt worden. Das Wort muss jetzt kommen, dass ich da Rosen geerntet habe, die ich erst im Himmel erkennen werde teilweise, aber die ich auch auf Erden schon gesehen die sehen durfte. Mhm. Wenn das hier keine ist, also mein Schüler zum Beispiel hier, der mich heute begleitet, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe ja in meinem Buch auch mehrere andere Schülerpersönlichkeiten dargestellt. Und die Darstellung dieser Schülerpersönlichkeiten, die sagt eigentlich in ausführlicher Weise, was ich meine. Ja, es ist eben ganz schwer, alles jetzt mit wenigen Worten darzustellen. Also was ich sagen möchte, kann eigentlich im Grunde genommen nur das Buch in seiner Gesamtheit eben im Grunde genommen geben. Auch die Hilfe, die ich zum Beispiel den Eltern geben möchte oder den Lehrern oder den Katecheten in einer Gemeinde auch.
Welche Hilfe möchten Sie denn den Katecheten und den Lehrern und auch den Eltern gerne mit auf den Weg geben?
Ich möchte Ihnen die Hilfe auf den Weg geben, wie man das Gottesbild im Herzen der Kinder entfalten kann, also dazu Hilfe zu geben, dann Hilfe zum persönlichen Beten und Hilfe auch, dass die Kinder eben an der Heiligen Messe Freude gewinnen und was dahinter steht. Ich denke, in diesen drei Punkten habe ich in vielen Jahren doch ganz kostbare Erfahrungen machen dürfen, die ich jetzt mit wenigen Worten unmöglich darstellen kann.
Und Sie haben eben etwas sehr Wichtiges gesagt, dass Sie zuversichtlich sind.
Ja.
Und Sie haben gesagt, im Himmel, irgendwann werde ich die Rosen, die Ernte erblicken können. Auch
ja.
Wenn Sie heute vielleicht andere Wege gehen,
ja,
als ich es mir wünschen würde. Und ich denke, das sind ganz wichtige Worte jetzt auch für Eltern und
genau,
Großeltern, die mithören,
genau,
weil wir
ja
sofort in die Sorge verfallen.
Ja.
Jetzt macht mein Kind das.
Ja.
Oder der so und so jetzt oder die so und so. Und wir sind sofort in Sorge und wir verlieren auch ganz schnell Vertrauen.
Ja, und Sie bringen mich auch auf den Gedanken, das nochmal ausdrücklich zu formulieren. Die Rosenernte ist nicht nur meine, sondern ich möchte den Hörer, den Leser darauf aufmerksam machen. Du hast deine Rosenernte. Sei zuversichtlich, gerade was die Erziehung der Kinder im Glauben angeht oder was die Wegbegleitung von Menschen angeht, die auch erwachsen sein können, die ich gerne im Glauben bestärken möchte und wo scheinbar so wenig geschieht. Das möchte ich direkt auch den Priestern mitgeben oder allen, die sich eben um Glaubensvermittlung bemühen. Deine Rosenernte wirst du haben. Und wenn du das mit Liebe tust, dann darfst du dir dieser Rosenernte sogar sicher sein.
Und dann könnte man tatsächlich in die Natur gehen. Es gibt Jahre mit einer reichen, üppigen Ernte und dann gibt es wieder andere Jahre. Und dann gibt es vielleicht auch noch den Herbst, wo die Blütenblätter alle abfallen, aber sie kommen neu, weil das Frühjahr und der nächste Sommer kommen Ganz gewiss.
Und jetzt fällt mir noch etwas ein, was die Rosenernte angeht. Da kommt mir auch der Gedanke an die Heiligen. Wie viele Heilige haben phasenweise gedacht, alles ist aus, alles umsonst. Und welche Rosen haben sich aus ihrem Leben ergeben? Jetzt wurde ja der Pater Damian heilig gesprochen. Was hat der für verzweiflungsvolle Situation auf seiner Insel Molokai gehabt? Und was ist aus seinem großen Menschen und Gottesliebe geworden? Also er hat ja im Grunde genommen die Einstellung der ganzen Welt für diese Aussätzigen verwandelt. Und wenn man sich jetzt mit seinem Leben beschäftigt, da schien er phasenweise ganz allein zu kämpfen und sogar Glaubensgefährten sind nicht mit ihm mitgezogen. Und er ist seinen Weg gegangen und das war ein Weg größtmöglicher Liebe. Ja, das zeigt zum Beispiel auch das Leben meiner Namenspatronin, die heilige Monika. Die hat ja für ihren Sohn 30 Jahre gebetet und dann ist er einer der größten Heiligen geworden. Und das haben wir übrigens im Religionsunterricht auch öfters gespielt, gerade bei den kleineren Schülern, die Begegnung zwischen Monika und ihrem Sohn in der Zeit, als er eben noch gar nicht den Glaubensweg ging. Und und wie viele Tränen hat sie geweint. Und irgendwann ist sie so mit Rosen überschüttet worden für ihr all die Liebe, die sie ihm entgegengebracht hat. Und das möchte ich den Eltern auch weitergeben. Jede Liebe, die du deinem Kind entgegenbringst, die wird Rosen ernten. Und zwar mehr, als du dir das vorstellen kannst.
Ein Stichwort, das ich auch aus Ihrem Buch entnehme, das ist das Stichwort Himmelsleuchten. Was sind denn Himmelsleuchten?
Das war damals im Maria Laach eben die Situation. Es war für mich das unvergessliche Erlebnis, wo ich eben das Bild Jesu angesehen habe, hinein in meinen beißenden Kummer. Und ich praktisch schon so eine Vorahnung vom Himmel in der Weise hatte, als ob das Gott mir das irgendwie offenbart hat. Alles wird gut und das ewige Glück wartet auf dich und das wartet auf uns alle. Entweder sind wir Christen oder nicht und wir erinnern uns viel zu wenig an unseren Glauben. Aber das war nun wirklich eine ganz besondere Gnadenstunde, die ich derartig, die wohl derartig einzigartig für mich war. Ich möchte allerdings andererseits auch sagen, die heilige Messe, wenn man das heilige Brot empfängt, das müssen nicht unbedingt so große Gefühle sein, aber wenn man das, dass das auch eine Erfahrung
und
ein Himmelsleuchten ist.
Und ganz direkt, ganz mutig mit dieser Frage sind Sie ja auch an Ihre Schüler herangegangen. Wenn Sie mit ihnen eine heilige Messe im Klassenverbund vorbereitet haben, haben Sie ihnen, den Schülern, auch direkt die Frage gestellt, was empfindest du dabei?
Ja, aber ich muss Ihnen sagen, die Vorbereitung der Klassenmesse war ein langer Weg. Wir haben also uns im 5. Schuljahr uns sehr, sehr mit der Gestalt Jesu beschäftigt, immer wieder Bibeltexte malen lassen, gespielt, vorgelesen und so würde ich es auch den Eltern und Katecheten empfehlen, so wie ich das da beschrieben habe. Es war den Schülern, die Schüler waren auch immer sehr interessiert. Also mit 5. Schuljahr hatte ich eigentlich so gut wie nie Probleme. Die Kinder waren sehr interessiert, allein von der Gestalt Jesu. Gerade die kleinen Schüler waren sehr ansprechbar. Ja, und im ersten Teil des 6. Schuljahrs habe ich dann versucht, eben auf die heilige Messe selbst einzugehen, das heilige Brot auch zu thematisieren. Und habe in diesem Zusammenhang dann auch Fragen gestellt. Aber ich muss sagen, das kann ich jetzt in der Kürze nicht so darstellen, wie es angemessen ist. Das kann man wirklich nur nachlesen. Also, weil es hier ein Weg von Wochen war. Nur als die Klassenmesse schließlich gefeiert wurde, da hat mir der Geistliche, den ich eingeladen hatte, gesagt, dass er also das schon beeindruckend war. in welcher angemessenen Form die Kinder an diesen Klassenmessen dann teilgenommen hatten, die ich in der Weise vorbereitet hatte. Ja, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich darf wirklich sagen, ich möchte jetzt keine Reklame für mein Buch machen, aber anders kann ich es nicht sagen. Ich würde sagen, wer diese Seiten, in denen ich das beschrieben habe, das sind viele Seiten, wer die aufmerksam liest, der hat auch einen Weg, wie er sein Kind für die Heilige Messe vorbereiten kann. Denn wenn ich jetzt nur ein Kind hätte, meine eigenen Kinder, und praktiziere mit denen das, was ich mit ganzen Klassen praktiziert habe, dann habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ich kann die Stimmungen der Kinder abschätzen. So, das Kind ist jetzt in Stimmung und da nicht. In der Klasse müssen sie Kinder in jeder Stimmung dann versuchen, für diese Ziele zu begeistern, ja. Und und das wäre mir eben ein solches Anliegen, wenn ich da gerade heutzutage einen Punkt setzen dürfte. Und ich muss andererseits sagen, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die Jugendlichen in keiner Weise weniger religiös sind wie früher. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen unreligiösen Schüler kennengelernt, der in meinen Glaubensgesprächsgruppen war. Und die Schüler kamen in die Glaubensgesprächsgruppen selten aus religiösen Gründen, sondern weil sie sahen, ach, die gehen auch dahin, eine andere AG gibt's nicht, gehen wir mal da rein. Und da habe ich sogar sogenannte Rüpel gehabt, die mir im Religionsunterricht den Unterricht so halbwegs aus Schabernack boykottiert haben. Die habe ich dann zu zweit in einer AG gehabt. Und da waren die ganz nachdenklich und tiefgründig.
AG müssen wir vielleicht für die Hörer nochmal sagen.
Ja, Arbeitsgemeinschaften, praktisch Glaubensgesprächskreise. Mhm. Und ich hatte auch Schüler aus 10. Schuljahren. Und hier der junge Pater Björn war eigentlich die ganze Hauptschulzeit in meiner AG, nicht? Also in meinem Glaubensgesprächskreis. Und er hat das selber mitbekommen, dass ich da, dass die Gruppe, in der er dann im 9. Schuljahr war, dass in dieser Gruppe eben gerade Schüler waren, die im Religionsunterricht nun wirklich schwierig waren und keineswegs zu denen gehörten, die immer so ganz brav zugehört hatten.
Haben Sie denn dann auch unermüdlich für Ihre Schüler gebetet, vielleicht sogar gefastet und auch Messe lesen lassen oder dergleichen?
Jetzt muss ich sagen, diese Frage möchte ich jetzt so genau nicht beantworten. Ich darf Ihnen aber sagen, dass ich mich als Religionslehrerin ganz besonders immer auf das Beten in Klöstern verlassen habe. Also stundenlang gebetet und so. Ich ging ja jeden Tag in die Messe und das ist die ganze Hauptschulzeit. Also das fing ja da an. Da habe ich die natürlich mit reingenommen. Aber ich habe vor allen Dingen meine ganze Energie gehörte eigentlich dann nicht stundenlang beten oder so, muss ich jetzt sagen, sondern das war der Besuch der Heiligen Messe. Jeden Tag, egal wie ich drauf war. Und Gott, da kann ich jetzt wieder sagen, glücklicherweise hatte ich damals diesen Kummer, denn das war ja der Auslöser, dass ich den Wert der Heiligen Messe erst richtig entdeckt hatte. Ich war vorher Sonntagskirchgängerin, aber das war mir klar. Lieber Gott, ich nehme das Beten von Klöstern, von all diesen frommen Menschen, zum Beispiel St. Hildegard und so, auf das Gebet verlasse ich mich. Ich bin an der Front und die sind die, die in der Stille beten oder Menschen das würde ich heute sagen, das ist mir heute nach meiner Lebenserfahrung und Beobachtung klar, auch Menschen, die eben auf ihrem Krankenlager vielleicht für die Welt beten. Das ist ein Gedanke, den ich jetzt als reifer Mensch eben habe, dem auch solche Menschen eben begegnet sind, nicht? Und Johannes Paul II. Hat ja gesagt, dass das auch eine ganz große Mission ist, wenn jemand eben eine solche Lebenssituation eben versucht, für andere fruchtbar zu machen. haben ja auch die Heiligen vor allen Dingen bezeugt, ja. Und dass ich die Schüler selbstverständlich in mein Beten immer reingenommen habe, ist klar. Aber es waren ja Tausende. Das schafft man ja jetzt gar nicht für jeden Einzelnen. Aber die sind natürlich immer dabei, nicht? Und heute selbstverständlich auch. Die sind immer dabei, wenn man in einer heiligen Messe ist oder wenn man betet. Tja, und es gibt ja nun Gott sei Dank auch Karmeliten, die 8 Stunden beten, nicht?
Und auch andere.
Ja, auch andere Klöster, ja.
Frau Maiwe, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Pater Björn, danke, dass Sie mitgekommen sind als ein Schüler, als ein Zeugnis auch für das Wirken von Frau Maiwe und sicherlich auch Ihrer Eltern und auch vieler anderer Menschen. Ich bitte Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte und bewahre euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt neugierig geworden sind auf das Buch Rosenernte von Monika Maiwe, wir haben die Informationen dazu bei uns am Hörerservice hinterlegt. Frau Maiwe, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und auch bei Ihnen, Pater Björn, dass Sie hier meine Studiogäste waren. Gottes reichen Segen und dass Sie noch viele, viele Rosen ernten mögen.
Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Böhler, und herzlichen Dank auch.
Liebe Freunde von Radio Horeb, ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler und öffnen wir unsere Augen für die Rosen des Lebens, damit unsere Rosenernte jeden Tag in jedem Lebensjahr reich sein möge.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.